begrüße Tobias Müller. Er ist freier Autor und freier Journalist und RDL-Korrespondent für die Benelux-Staaten. Hallo Tobias.
Hey, schönen Gruß nach Freiburg. Hallo. Ja.
Tobias, wo wir uns zuletzt unterhalten haben, war die Rütte-Regierung gerade gescheitert. Gerd Wilders hatte die Unterstützung entzogen. Es ging um ein Austeritätsprogramm. In einer Woche wird es jetzt die Wahlen aus dem Scheitern dieser Regierung geben. Das Austeritätsprogramm ist aber durchgesetzt worden, oder täusche ich mich?
Ja, Austerität ist weiter das Gebot der Stunde, kann man mal sagen. Austerität in dem Sinn, dass nach dem Sturz der Rütte-Regierung ganz dringend ein Haushaltsentwurf für das nächste Jahr bei der EU-Kommission eingereicht werden musste. Das hat dann die gestürzte Regierung mit einer in aller Eile zusammengezimmerten Mehrheit schnell durchgedrückt, damit ein mögliches Bußgeld in Brüssel vermieden. Wie der wirkliche Haushalt aber aussehen wird, das wird sich zeigen, nämlich erst nach der Wahl. Und Austerität ist aber weiterhin ein großer Punkt, um den es im Wahlkampf geht.
Das war meine nächste Frage jetzt schon. Was sind denn die Themen dieses Wahlkampfes? Ich gehe mal davon aus, dass der Pimpferton-Nachfolger Wilders erstens die Euro-Politik bekämpft, und auf der Linken wird jetzt vom Spiegel schon getitelt, sind die Sozialisten im Anmarsch auch Euro-Feinde und Europa-Feinde?
Der Spiegel hat mal wieder nicht den neuesten Stand für sich gebracht, möchte ich dazu sagen, denn die Sozialisten sind nach einem massiven Höhenflug, den eigentlich das ganze Jahr über, der aber kulminierte in einigen Umfragen im Sommer, wo sie tatsächlich die größte Partei waren, sind sie inzwischen schon wieder auf dem Weg nach unten. Sozialdemokraten haben sie in einer der Umfragen, in einer der Quellen schon wieder überholt inzwischen. Das ist eine recht typische Bewegung in den Niederlanden, wo die Wähler zwischen SP, den Sozialisten und den Sozialdemokraten immer schwanken. Es ist massiv über die Jahre und latent passiert die ganze Zeit. Das heißt, die Sozialisten werden diese Wahl ziemlich sicher nicht gewinnen, sind natürlich europakritisch, sind dagegen, dass weitere Befugnisse nach Brüssel übergemacht werden, sind dafür, dass das nur passiert nach einem entsprechenden Referendum. Nuancieren ihre Europakritik noch ein bisschen im Sinn, wie dass sie eigentlich vor allem gegen den neoliberalen Geist sind, der durch Brüssel weht, wie sie das nennen. Dann hat man natürlich Wilders, der aus allen Rohren schießt, Vorhandrücker und Hackentrick gegen alles, was Brüssel ist. Brüssel hat in seiner Argumentation eigentlich die Migranten oder die Muslime abgelöst, tatsächlich. Und auch in einigen anderen Parteien findet sich einiges an Euroskepsis. Für den Rest geht es aber tatsächlich hauptsächlich um die Frage Austerität. Ja, ich würde es mal sagen, nur die Krise zählt. Wie kann man dieses Ding endlich beherrschen? Die Partei von Mark Rutte, vom Premierminister, scheint immer noch zu denken, dass es mit massivem Anziehen der Daumenschrauben und aller anderen möglichen Schrauben passieren kann. Will nochmal 24 Milliarden einsparen. Viele andere Parteien sehen das ein bisschen gemäßigter, und zum Beispiel Sozialdemokraten sind auch inzwischen eher wieder auf einen Kurs eingeschwenkt, der sehr sagt, ja, wir müssen auch mal die Umstände berücksichtigen, bevor wir uns hier totsparen.
Ist denn absehbar, dass das dann, wenn wir jetzt mal das so sehen, dass also praktisch diese linke Kritik, die die Sozialisten teilweise oder eine Mehrheit jetzt wahlelektoral repräsentieren, auf der einen Seite die rechte Kritik, wie die Wilders-Partei ist es denn so absehbar, dass dann sowas rauskommen wird, dass möglicherweise die Sozialdemokraten mit der Rütte-Partei zusammengehen würden, unterstützt von den Grünen? Weiteren liberalen Demokraten, die gibt es ja auch sehr stark in den Niederlanden?
Man muss davon eigentlich ausgehen, denn eine Sache, die in den Niederlanden deutlich ist, ist, es gibt keine 5%-Hürde. Das heißt, es sind um die 10 Parteien, die vermutlich ins Parlament einziehen werden. Was wiederum heißt, dass die Verhältnisse viel näher zusammen sind, als es in Deutschland ist. Es gibt nicht diese horrenden Unterschiede zwischen großen und kleinen Parteien. Mhm. Die größte Partei würde es gerade mal, oder die beiden größten, über 20% schaffen. Das heißt, es bleibt genügend Spielraum für eine ziemlich fragmentierte Landschaft und sehr, sehr schwierige Mehrheitsverhältnisse. Und dazu wird es dann bestimmt 4 Parteien überhaupt brauchen, um irgendeine Koalition welcher Art dann auch zu formen. So, man hat das vor 2 Jahren gesehen, nach der letzten Wahl, dass es Monate gedauert hat. Und man geht eigentlich jetzt überall von einer gleichartigen ja, Prozedur aus, dass es wieder sehr lange dauern wird. Und es ist tatsächlich so, dass alles andere wäre eine Überraschung als ein Kabinett, wo die Wirtschaftsliberalen, die neoliberale Partei Fay-Fay-Day von Mark Rutte und die Sozialdemokraten drin sitzen. Aller Unterschiede zum Trotz. Es gibt gerade eine interessante Bewegung eigentlich im Wahlkampf, dass der Chef der Sozialisten, Emil Rumer, versucht, die Sozialdemokraten in so eine Art Fingerhaken über die Linie zu ziehen und sagen, wir wollen aber, dass ihr mit uns nur ein Kabinett macht und nicht mit der Fay-Fay-Day. Mhm. Und sie dazu dann dabei natürlich zwingen will, Farbe zu bekennen.
Mhm. Aber das wird sicherlich die Sozialdemokratie nicht in dem Sinne machen. Also zumindest, man weiß es sowohl aus Griechenland, man weiß es aus der Bundesrepublik, wo immer du das hast, also in einer ganz anderen Konstellation, läuft das ja gerade so weg nicht, wenn ich das richtig sehe.
Eine gute Volkspartei lässt sich natürlich nicht beim Fingerhaken über den Strich ziehen. Nee, sie sagen, sie machen das eigentlich so wahltaktisch gesehen so geschickt wie auch vorhersehbar. Sie sagen, es wird sehr, sehr schwierig, mit dieser neoliberalen Fay-Fay-Day zusammenzuarbeiten, aber es ist zu früh, um jetzt darüber irgendwas zu sagen. Das ist eigentlich die Antwort der Sozialdemokraten. Und man kann anhand der Mehrheitsverhältnisse eigentlich auf wenig anderes schließen als auf ein Kabinett, in dem beide vertreten sein werden.
Aha. Kommen wir nochmal zurück zur starken Rechtsaußenpartei sie nennt sich ja anders, von Wilders. Wird die dann ihren Koalitionsbruch oder ihre Unterstützungsaufkündigung, wird sie davon profitieren?
Nee, ganz bestimmt nicht. Man sollte sich, das sage ich vorher, wie es in einigen Medien gerade geschieht, man sollte sich hüten davor, die abzuschreiben, denn diese Basis von der Wilders-Wählerschaft, die ist ziemlich stabil. Das heißt, es ist nicht so, dass die jetzt vollkommen einbrechen werden. Sie sind immer noch, sie werden, man sagt ihnen immer noch um die 15% zwischen 10% und 15% der Stimmen voraus. Angelehnt an das, was ich gerade sagte, dass 20% eigentlich das Höchste ist, was um die 20%, was jemand erreichen wird. Hier ist immer noch eine Menge. Sie sind allerdings ein bisschen wieder am Zurückfallen. Und das wiederum liegt auch daran, dass Leute doch ihr vorhalten, dass sie damals die Koalition zum Scheitern brachte. Das heißt, es gibt vielleicht Die-Hard-Wilders-Fans, die das genau den richtigen Weg fanden. Aber viele auch, die dachten, nee, das kann man alles ein bisschen kompromissorientierter machen. Und vielfach ist es so, dass das Ende der Regierung, der Sturz der letzten Regierung, eigentlich der Fay-Fay-Day von Geert Wilders angelastet wird und sagen, sie sind diejenigen, die das verschuldet haben. Also politisches Kapital werden sie nicht rausschlagen. Es ist im Moment eine Konstellation, in der sie sich nicht wie gewohnt, nicht wie im letzten Wahlkampf noch in Szene setzen konnten. Aber das wird nicht dazu führen, dass sie total einbrechen. Es ist immer noch eine politische Kraft, mit der man rechnen muss. Nur sind sie jetzt als infolge der letzten Geschehnisse im April einfach nachhaltig wirklich weg vom Fenster, wenn es darum geht, eine Koalition zu machen.
Wenn wir aber nochmal von dem theoretisch oder ideologischen Müll ausgehen, dann ist ja diese Skepsis, wir haben es jetzt ein bisschen verharmlosend, die Euroskepsis genannt, ja. Dieses ist ja durchaus ein Thema oder ein Sujet, die gesamte Rechte Europas versucht zu reiten. Ist dieses denn nicht angekommen oder wie ist die Reaktion jetzt bei den anderen Neoliberalen in diesem Sinne? Wie ist die Reaktion denn dort?
Man sieht, dass wenn man sich die extremen Formen der Ablehnung Europas mit welcher Argumentation auch immer anguckt, dass es natürlich keine irgendwie losgelösten Phänomene sind, die irgendwie am Rand des Spektrums nur dahin galoppieren, die keine Rückkopplung so zur bürgerlichen Mitte haben. Das ist nicht so. Man sieht das auch bei anderen Parteien, wie zum Beispiel, du sagtest, den Neoliberalen von Mark Rutte bei der Fay-Fay-Day, die auch sagen, wir wollen ja nicht mehr Europa, sondern ein funktionierendes Europa. Sie haben oft so defensive Arten, vorsichtige Arten, solche Sachen zu umschreiben, die man in anderer Form von Wilders kennt. Sie formulieren das gern ein bisschen vorsichtiger. Sie haben allerdings auch einen deutlich entsprechend euroskeptischen Einschlag in ihrem Programm. Sie sagen, wir wollen weniger Beiträge haben. Angelehnt vielleicht an die Idee, wie sie das intern auch machen und sagen, man kann den Staat mit weniger Geld alles viel effizienter und effektiver regeln. Und so ähnlich ist jetzt auch ihr Ansatz für Europa. Also sie wollen nicht mehr Europa, sagen sie ganz deutlich, sondern ein besser funktionierendes Europa. Und man sieht daher eigentlich, dass dieser Gedanke des Europa mal lieber auf die Bremse treten, wirklich auch, gut, die VVD ist nicht die Mitte des Spektrums, aber doch auch bei den mehr bürgerlichen Parteien reichlich Anklang gefunden hat.
Also insofern wird unabhängig vom Ausgang der Wahlen also durchaus will das Kampagne ihre Resultate haben. Kann man das
ja,
so sagen?
Ja, es ist nicht nur eine Wilders-Kampagne, denn es ist nicht nur Wilders, der diese Schiene fährt hier. Und man muss das nuancieren. Also was auf jeden Fall abhängig natürlich von der Koalition, was unter einem weiteren Regieren von Premierminister Rutte auf jeden Fall der Fall sein wird, wenn es nach Rutte geht, ist die weitere Unterstützung dieses Sparkurses, wie ihn die deutsche Regierung fährt. Das hat Rutte, das hat sein Finanzminister Diarra neulich noch deutlich gemacht, als der griechische Regierungschef in Berlin war, dass auf jeden Fall diese strenge Linie von Niederlanden zusammen mit Deutschland weitergeführt werden sollte. Das ist eigentlich, das steht nach Rüttes Meinung nicht zur Debatte. Allerdings muss man davon ausgehen, dass es deutlich, auch im Parlament, deutlich mehr Widerstand einfach dagegen gibt, wie das dann wahrgenommen wird, blanko nach Griechenland Geld überzumachen zum Beispiel. Mhm.
Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Auskünfte und deine Berichte aus dem niederländischen Wahlkampf. Wie gesagt, nächsten Dienstag ist die Wahl in Niederlanden.
Mittwoch.
Mittwoch. Ist der 11. Mittwoch?
Der 12. ist Mittwoch.
Ach, der 12. ist der 12. Ich dachte, das wäre der Dienstag. Habe ich falsch eingetragen in meinem Merkkalender. Also es ist erst am Mittwoch. Gibt es in den Niederlanden Wahlpflicht oder sowas, dass Sie das mitten in der Woche sich wagen können?
Es gibt keine Wahlpflicht, aber es gibt einen recht starken Zweig, gesellschaftlich gesehen, des Calvinismus, der eigentlich immer noch 2012 dazu führt, dass am Sonntag nicht gewählt wird. Kann man den Calvinisten nicht zumuten, deswegen macht man das hier am Mittwoch.
Aha. Und was heißt das in Bezug auf die Wahlbeteiligungsquoten?
Ich habe diejenigen von der letzten Wahl schlimmerweise gerade nicht zur Hand, aber sie sind recht niedrig eigentlich.
Ja. Okay.
Ich glaube allerdings nicht, dass sie am Sonntag unbedingt höher wären. Die Wahllokale, muss man dazu sagen, haben tatsächlich ziemlich lange auf. Dann. Also es ist nicht, dass sie um 6 Uhr zumachen.
Ja.
Und die Hochrechnungen kommen immer erst um 11, 12 Uhr abends rein.
Also am besten unterhalten wir uns dann am Donnerstag.
Das machen wir gerne.
Okay. Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich. Tobias
ich
Müller.
Danke dir. Schönen guten Tag nach Freiburg.
Ja, freier Journalist und Buchautor aus Amsterdam, gell?
Aus Amsterdam.
Aus Amsterdam. Ich bedanke mich. Tschüss.
Danke dir.